Spätestens seit ChatGPT ist es für uns, also für viele Leute einfach im Alltag viel normaler geworden, dass ich jetzt einen Chatbot habe, der auch Ergebnisse liefert, der irgendwie gut ist. Ne? So gesehen, also offiziell gibt es den Copiloten nicht mehr. Wir haben jetzt Agents. Wie viel darf der kreativ sein? Wie viel Zugriff darf der haben? Und es war spannend zu beobachten, dass dieses Jahr so eins der ersten Jahre meiner Meinung nach war, wo es, was machen denn andere, dass es da sehr, sehr wenig von gab, weil okay, diese Technologie noch so neu ist. Sondern jetzt geht es wirklich darum, Pioniere zu sein und die Idee eben selbst mal zu entwickeln und sofort auch testen zu können mit jemandem, der es kann.
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir sprechen heute darüber, wie KI die Geschäftswelt verändert, und ich habe Maximilian Benning eingeladen dazu, ein Experte, was KI angeht. Wir haben ja die Beobachtung, oder ich habe zumindest die Beobachtung, dass es in der SAP-Welt mit dem KI-Fortschritt ein bisschen dauert noch. Also es geht nicht so ganz so schnell voran. Und Subjoule kommt langsam in die Bewegung. Allerdings, bis SAP da komplett in der Cloud ist, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und einer der Top-Rivalen von SAP an der Stelle ist Salesforce. Salesforce hat sehr viele Angebote, was Marketing, Vertrieb und Service angeht. Und das ist natürlich eine Cloud-Applikation. Und die ist da, was KI angeht, mittlerweile ganz schön weit. Und was Salesforce kann, wie vielleicht KI auch insgesamt gerade die Unternehmenswelt in diesem Bereich da auch verändert, dafür habe ich dich eingeladen, Maximilian Benning. Maximilian Benning ist Management- und Technologieberater bei der MindSquare AG, geschätzter Kollege. In den vergangenen Jahren hat er Kunden aus verschiedensten Branchen, wie zum Beispiel Elmar aus der Branche Großhandel oder Mainova aus der Energiebranche, erfolgreich bei der Optimierung von Vertriebs- und Serviceprozessen unterstützt. In diesen Prozessen spielt KI mittlerweile eine entscheidende Bedeutung, und dafür bist du ja unser erfahrener Experte. Ja, Max, lass uns mal darüber quatschen, auch wenn jetzt dein Hintergrund ja nicht so SAP ist, ne? Ich möchte gerne wissen, wo sind andere Lösungen? Was siehst du im Moment bei Kunden? Und was können wir halt eben bei SAP dann hoffentlich da erwarten, wenn SAP denn da angekommen ist? Unfairerweise die Kunden auch. Mhm. Und jetzt in deiner Beratung, ne, viel im Vertrieb und Service unterwegs. Da hilfst du ja bei der Digitalisierung. Wie hat sich deine Arbeit in den letzten Monaten oder Jahren wegen KI geändert? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
Ja, absolut. Erstmal auch von meiner Seite moin in die Runde. Ich würde sagen, also ich mache jetzt den Job als Salesforce-Berater seit rund 8 Jahren, und merklich war einfach durch die Einführung von KI, dass sich wirklich so der Job von jetzt auf gleich, was die Technologie angeht, drastisch geändert hat. Also wo ich vorher wirklich viel mit Kunden natürlich erstmal in der Konzeption war, dann hat es eine Weile gedauert, bis ein Prototyp dann auf dem bis wir einen Prototypen erstellt haben, um zu testen, ist es das, was ihr braucht, um dann weiter zu entwickeln, weiter zu testen. Das hat alles so im Normalfall hat Tage bis Wochen gedauert, und mit der Einführung von GenAI, mit der ganzen Möglichmachung, was uns das, gerade auf der technischen Ebene alles heute beschleunigt und vereinfacht, kannst du halt wirklich an einem Tag gleich mehrere Prototypen hintereinander rauswerfen und wirklich testen, ausprobieren, mit dem Kunden zusammen wirklich hands-on Ideen ausprobieren und wirklich viel, viel schneller validieren, als es vielleicht noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall war, wo wir halt wirklich dann noch selber als Entwickler, als Administratoren wirklich viele Dinge einstellen mussten. Und das finde ich erstmal so das Bemerkenswerte so in meinem Alltag, weil wenn ich mit Vertriebsleitern, Serviceleitern, Marketingleitern spreche, dann ist natürlich das, ich sag mal, so ein bisschen der Kontrast vielleicht zu den Gästen, die du sonst hast im SAP-Umfeld, wo es meiner Meinung nach mehr schon mehr Leute auch auf der Kundenseite gibt mit dem tiefen technischen Verständnis, sind wir oft dann eher mit den Anwendern unterwegs. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, erstmal eine Technologie zeigen zu können, die auch quasi vorzeigbar ist. Also ich muss das erstmal mitbringen, muss erstmal zeigen, was kann das denn, damit mein Gegenüber eben auch sagt, jo, das brauche ich, oder das brauche ich auf keinen Fall, ich habe mir was anderes vorgestellt. Und das ja, so ein bisschen so meine Erfahrung, dass so die letzten Jahre da wirklich einen Riesensprung gemacht haben, eben diesen Schritt von, ja, erklär mir mal erst auf einer theoretischen Ebene, was du brauchst, hin zu, wir haben einen Prototypen, dass diese Phase halt wirklich von ja einigen Tagen bis Wochen halt hingekommen ist zu wirklich wenigen Stunden, dass man wirklich in einem Termin zusammensitzt und Dinge einfach zusammen ausprobiert. Und das ist natürlich für die Kunden Wahnsinn. So dieser Wow-Effekt, der tritt halt ein. Dadurch, dass eben ja durch die Technologie heute so viel möglich ist auf diese Geschwindigkeit, dass ich halt wirklich sehe, oh krass, das geht. So ist dann oft das, was dann zurückkommt. Und dann sind wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene viel, viel schneller drin in so einem, ja, wirklich in einem wichtigen Themen im Endeffekt.
Was wäre denn da so ein Beispiel für so einen Prototypen? Also ich stelle mir das ja vor, einerseits kann dir das ja helfen, generative KI oder überhaupt alles das, was jetzt im Moment ja dank ChatGPT und Freunde möglich ist, ich sag mal, in der Beratung leichter zu liefern, sage ich mal. Aber du gehst ja jetzt, also du hast ja auch angedeutet, das ist ja schon etwas, was dann zusammen mit den Kunden passiert. Also die sind live dabei, wenn du das tust. Also was wäre so ein Prototyp, den du dann da jetzt schneller liefern kannst als vorher?
Ja, ich habe da so ein Beispiel, das ist gerade 2 Wochen alt. War ich hatte ich einen Kundenvortrag gehalten und eine kleine, also verbunden mit einer Demo-Session im Endeffekt am Ende. Und in dem Fall ging es um die Technologie Salesforce. Für alle, die es nicht kennen, ich sag, ganz kurz rausgeschieden, wir sind quasi in den Salesforce-Copiloten eingestiegen, der nennt sich Einstein, und den kann man sich vorstellen wie eben ChatGPT innerhalb meines CRM-Systems, mit dem ich dann eben Datenabfragen machen kann. Und in dieser Demo, die ich da gebaut habe, habe ich halt gesagt, okay, ich zeige euch jetzt hier in der Runde mal, wie ihr eben diesen Chatbot beibringt, dass er eure Lagerdatenbank abfragen kann. Und das heißt, rein technisch gesprochen, ich habe eine Oberfläche, ich habe ein System, um die ich mich kümmern muss, ich habe eine Schnittstelle zu einem Lagersystem und ich habe auch irgendwo natürlich noch innerhalb dieser Schnittstelle Validierung, ich möchte Eingaben machen, ich möchte das Ganze rausbekommen. Und ich habe das Ganze zugegebenermaßen ein bisschen abgekürzt, dass ich mir den Schritt der Authentifizierung in dem Moment gespart habe. Ich habe eine öffentliche Datenbank genommen, die in dem Fall mal so, ja, kann man sich vorstellen wie ein Haustierladen, also wo ich Haustiere kaufen kann, dass das quasi das Lager war, aber halt bewusst was genommen, was die Leute verstehen, was auf jeden Fall nicht Standard Salesforce ist, dass es genug auseinander ist, dass es nicht typisch CRM ist. Und habe dann mit den Leuten zusammen innerhalb von 20 Minuten halt diesen Chatbot einmal aufgesetzt, habe gesagt, der ist jetzt aktiv, habe dem eine neue Fähigkeit beigebracht, dass er eben eine Schnittstelle aufruft, die komplett über Click-Tools im Endeffekt definiert ist und dass er weiß, was er dieser Schnittstelle übergeben soll und auch, was er mit dem Ergebnis machen soll, was wieder rauskommt. Also von dieser Idee, ich habe jetzt so gesehen irgendwie ein Interface zu meinem Lager und mache mich selber auf die Suche, stelle Fragen wie jetzt in unserem Haustierbeispiel, keine Ahnung, haben wir im Laden noch ein paar Hunde, die zum Verkauf freistehen. Das wäre ja vor, wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich diese Demo letztes Jahr gemacht, hätte ich sie wahrscheinlich komplett anders aufgebaut, weil ich hätte mir Gedanken über eine Oberfläche machen müssen, über die Eingabeparameter, ich hätte mir die Schnittstelle vorher viel genauer angucken müssen, was ich da so, wie ich die Daten formatiere was ich auch wirklich übergebe, welche Parameter valide sind. Und dann eben auch dieser ganze Schritt zurück, die Daten kommen, was mache ich jetzt damit, wie zeige ich das an, wie beantworte ich denn jetzt die Frage, die ich
eigentlich gestellt habe. Also das, was klassische Schnittstellenprogrammierung eigentlich bisher so ausgemacht hat, ne, dass ich mir dass die API reinziehe und genauer ansehe und dann Operationen darauf dann entwickle und das dann irgendwie in der Oberfläche selber abbilde, dass ich Input mache, dann Put passiert und irgendwie dann Output kommt, mit dem Anwender dann irgendwie weitermachen können. Ne? Aber das ist jetzt dann quasi. Also, was war dann so eine Beispielabfrage, die du dann machen konntest und wo hast du die gemacht?
Ja, genau. Also eben weg von diesem, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was die Oberfläche ist, ich muss keine Gedanken machen, wie das Ganze interpretiert wird. Ich habe in dem Falle jetzt den Einstein-Copiloten, also den Chatbot, der innerhalb von Salesforce lebt. Der ist einfach, ich mache das System auf und der ist an der Seite mit dabei, den klappe ich auf. Egal wo ich bin, egal in welchem Kontext, ob ich einen Kunden gerade aufrufe oder ob ich irgendwo mich mit einer Opportunity beschäftige, völlig egal. Ich klappe den auf und möchte jetzt meine Frage beantwortet kommen. Und dann frage ich den einfach in menschlicher Sprache. Sag mir doch mal, haben wir eigentlich im Lager Köln noch drei Hunde oder haben wir noch einen Hund zur Verfügung, dass wir da jetzt halt einen Kunden beliefern können oder einen Kunden bedienen können, besser gesagt. Und der Chatbot, der macht für mich den Schnittstellenaufruf, der holt sich die Daten, der weiß genau, was ich von ihm will, der interpretiert das Ergebnis auch dementsprechend und liefert mir das halt in diesem Chatfenster automatisch zurück in der Ausgabe, wie ich es denn brauche, wie ich die Frage gestellt habe. Also ich eliminiere den ganzen Prozess von, ich baue erstmal irgendein Eingabeinterface hinzu, ich übersetze das Ganze für eine Schnittstelle, die ich vielleicht nur so halb kenne, hinzu, ich interpretiere das Ergebnis auch so, dass es mir meine Frage beantwortet. Das macht alles jetzt der Einstein für mich. Und das war halt wirklich so der Game Changer auch, was dann in dieser Demo eben auch rüberkam. Das war ungelogen vor einer Aufgabe, die hätte ich nicht an einem Tag, auch nicht in so einer Demo mal eben runterprogrammieren können. Das hätte viel zu lange gedauert. Und so haben wir wirklich innerhalb von 20 Minuten halt einfach gezeigt, okay, hier ist der Chatbot, dem sagen wir Folgendes musst du können und den Rest macht er von selbst.
Und wie ist das von den Teilnehmern aufgenommen worden?
Es gab, eben wie gerade angesprochen, dieser Wow-Effekt, der setzt ein. Ne? Also wenn ich sowas zum ersten Mal sehe und da saßen einige dabei, die sind IT-Leiter auch gewesen, die halt den Schmerz kennen von Schnittstellenprojekten, die dauern eine Weile, war so deren Verständnis davon, die sahen das und sagten, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist so schnell so. Und dann kamen halt sofort die Ideen, so kannst du dir noch das fragen, kannst du dir noch das fragen, kannst du dir noch das fragen. Da dachte ich, ja, das geht. Ne? Alles in menschlicher Sprache, weil ich musste ja nicht vorher mir irgendwie einen Rahmen setzen, was der jetzt an Eingaben, an Ausgaben irgendwie drauf hat, sondern der nimmt meine Sprache und versteht, was ich von ihm will. Und der übersetzt das für mich eben in diese Schnittstellenaufrufe und interpretiert es auch zurück. Und wir hatten einen Teilnehmer dabei, das fand ich bemerkenswert. Der hat parallel in seinem System eben auch seinen Co-Piloten aufgerufen und hat den da zum ersten Mal für sich benutzt und hat gleich ähnliche Abfragen gebaut und sagte, wow, so das muss ich direkt allen zeigen, so in meinem Unternehmen. Das war also wirklich so das beste Feedback, was ich natürlich da auch bekommen kann, ist, wenn jemand im Kreis dort sitzt und macht's einfach nach und hat sofort seinen Mehrwert.
Genau, und der wesentliche Unterschied ist ja auch gegenüber der Nutzung von ChatGPT jetzt. Man könnte ja auch sagen, also wenn es jetzt um so generative Sachen geht, ne, schreib mir mal eine hübsche Mail an den Kunden oder irgendwie sowas. Das ist ja etwas, was ich ja auch außerhalb von dem Salesforce oder irgendeinem anderen Tool, auch außerhalb von SAP ja leicht generieren kann. Aber hier war ja die Besonderheit, dass ich ja eben auch spezielle Datenbanken, Schnittstellen angesprochen habe, die ChatGPT gar nicht im Zugriff hat. Ne? Weil also das war ja jetzt die Simulation einer internen Datenbank, ne, die hoffentlich nicht im Internet exponiert ist, die aber für das Salesforce erreichbar ist, weil die API-Definition hinterlegt worden ist und du also in Windeseile jetzt eine Integration da gebaut hast, für die du ja dann normalerweise deutlich länger brauchst. Klar, da muss natürlich dann noch drumherum auch noch einiges beachtet werden, sage ich mal, ne? Mhm. Auch sicherheitstechnisch und so weiter. Aber es ist dann schon beeindruckend. So, und es ist dann auch der Wow-Effekt war dann da. Wie siehst du das denn im Moment? Ist das wie ist die Stimmung sozusagen in der Unternehmenswelt? Du bist ja jetzt da in Bereichen, wo du selber sagst, du hast da jetzt nicht so super die Techie-Enthusiasten, sage ich mal. Also du sprichst dann da eher weniger mit der IT, sondern viel stärker halt mit den Fachbereichen, mit Vertrieb, Service, Marketing, ja, die das dann ganz auch nutzen wollen, gewinnbringend.
Genau.
Haben die natürlich wiederum jetzt oft nicht so das Problem, dass die so technisch darüber nachdenken, oh, das ist aber kompliziert, eine Schnittstelle zu integrieren, sondern die sagen, ja, wir wollen das halt haben. Irgendwie macht es einfach. Eine IT macht doch irgendwie. Wie ist da die Stimmung?
Ja, ich würde sagen, durchwachsen. Ne? Also du beschreibst es eigentlich sehr gut. Die Anwender, die sehen die Möglichkeiten so in dem Moment, weil spätestens seit ChatGPT ist es für uns, also für viele Leute einfach im Alltag viel normaler geworden, dass ich jetzt einen Chatbot habe, der auch Ergebnisse liefert, der irgendwie gut ist. Ne? Hätten wir vor 3 Jahren über Chatbots gesprochen, hätten wir wahrscheinlich beide mal kurz genickt und dann hätten wir das Thema beendet.
Es ist anstrengend, ja.
Ja, genau, so von diesem, ich muss dem ganz viel sagen, wenn was ist, wäre, wenn, abfragen und dann kommt am Ende doch irgendwie immer nur raus, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen, ich verbinde Sie mit einem Menschen. So diese Zeit ist halt von jetzt auf gleich vorbei gewesen. Ne? Und jetzt habe ich wirklich das Resultat, dass solche Anwendungen halt in den Mainstream gekommen sind und dadurch die Anwender erstmal grundsätzlich sagen, geil, wir brauchen da was. Ne? Und ja, wo dann so ein bisschen die schlechte Stimmung mit reinkommt, ist dann natürlich die IT-Sicht auf das Ganze mit, naja, erstmal möchte ich vermeiden, dass die Anwender jetzt einfach losgehen und auf eigene Faust beispielsweise ChatGPT nutzen und einen privaten Account und da Unternehmensdaten reinkippen, weil sie sagen, hey super, das Ding, das fasst mir doch jetzt einfach mal die Quartalszahlen innerhalb von 3 Minuten zusammen, während ich sonst wieder 3 Stunden an der Präsentation für die nächste Quartalsplanung sitze. Sehen halt dann diesen großen Nutzen davon, es spart mir Zeit, ich habe mehr Zeit für andere Dinge, für wichtigere Dinge. Und aus IT-Sicht muss ich natürlich sagen, um Gottes Willen, was passiert eigentlich mit meinen Daten an der Stelle? Jetzt läuft das raus irgendwo ins Internet in irgendein KI-Modell, wird gegebenenfalls zum Training benutzt und da laufen gerade Kundendaten rein. Das ist natürlich ein absoluter Super-GAU. Das heißt, wir stehen gerade irgendwo zwischen, oder ich persönlich stehe irgendwo zwischen diesen beiden Fronten, dass ich auf der einen Seite mit den Anwendern natürlich sprechen muss, um zu sehen, wo bringt's, also was wünscht ihr euch von dem Ganzen und wo kann es euch wirklich helfen und wie bringt es euch weiter? So ein bisschen in dieser Chancenebene. Und auf der anderen Seite die Schmerzebene, gerade der IT-Sicht, dort auch zu besänftigen, zu glätten und zu sagen, passt auf, ne, es ist eben nicht alles darauf hinauslaufend, dass die Daten irgendwo ins Netz laufen, dass irgendein großes Modell nutzt, was dann, was weiß ich, was damit macht, dass dieses Blackbox-Gefühl da ist, sondern ihr habt da Kontrolle drüber, ne, es gibt da bestimmte Tools am Markt, die ihr nutzen könnt und geht's einfach strukturiert mit uns an. Und dann kriegen wir beide Seiten zusammen. Ihr müsst keine Gedanken haben, dass Daten irgendwo rausgehen, dass es irgendwo Sicherheitslecks gibt, dass es irgendwo einfach zu Halluzinationen auf den eigenen Daten kommt. Und auf der anderen Seite können die Anwender sagen, Wahnsinn, wir sind schnell, wir haben die Features, die wir uns wünschen und es kommt halt wirklich auch in dieser rapiden Geschwindigkeit, wie es jetzt gerade eben auch einfach so im Mainstream wahrgenommen wird.
Jetzt ist ja Salesforce als einer der Platzhirsche vorne dabei. Also es gab ja jetzt gerade erst die Dreamforce, die größte Branchenmesse oder die größte Technikmesse, muss man fairerweise sagen, vom Hersteller Salesforce. Schon eine ordentliche Gaudi. Und was sind jetzt gerade Entwicklungen wie zum Beispiel Salesforce? Ich gehe immer davon aus, ne, solche Entwicklungen, die wird jetzt nicht nur Salesforce haben, die wird irgendwo anders auch, spätestens auch bei, also die werden auch bei SAP dann ankommen. Aber wie will zum Beispiel Salesforce jetzt hier genau das erreichen mit wenig Halluzinationen und dass die Anwender oder beziehungsweise die Unternehmen Kontrolle über die Daten haben und eben nicht alle ChatGPT nutzen, weil es die einzige Option ist?
Ja.
Also wie erreicht das Salesforce?
Ja, ich glaube, Salesforce hat da, also wir reden ja auch bewusst heute in diesem Podcast drüber, ich glaube, Salesforce hat da einfach sich ein paar Gedanken mehr gemacht als vielleicht andere Marktteilnehmer und sind aus meiner Sicht auch technisch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen tiefer rein, warum ich das glaube. Denn Salesforce, klar, ne, großer amerikanischer Konzern, wirbt natürlich auch viel nach außen damit, das ist alles super, das ist alles over the top, it's amazing, war, glaube ich, so das
Wort,
was am meisten gefallen ist auf dieser Keynote, die du gerade angesprochen hast. Es war streckenweise wirklich, wirklich sehr, sehr viel Träumerei. Aber wenn man in die Technologie mal reinschaut, merkt man, okay, die haben sich auch Gedanken gemacht, wie kriege ich das denn wirklich so integriert, dass es dann am Ende eben auch genau das erreicht, was sie versprechen. Und zwar hat Salesforce sich tatsächlich bei dem, ich sag mal, als ChatGPT kam, ein Stück zurückgenommen und hat gesagt, Moment, bevor wir jetzt einfach wahllos irgendwo generative KI bei uns in die Lösung mit einbauen. Wir machen uns erstmal kurz Gedanken, wie soll das Ganze aussehen und was wollen unsere Kunden eigentlich, was erwarten die? Und haben relativ schnell festgestellt, ja, ne, für Anwender kein Problem, wir könnten jetzt Feature über Feature raushauen. Das kennen vielleicht einige auch aus ihrem Outlook, dass dann plötzlich so ein Insights-Pop-up hochkommt, so möchtest du die Insights der letzten Woche sehen und die erste Reaktion ist entweder, oh wow, Wahnsinn, toll, was das alles für mich macht, oder das geht dann doch den meisten vielleicht eher so, sie sagen, ist schon wieder ein Pop-up, weg damit.
Wo kann ich das ausschalten?
Schwupp, raus ist es.
Ja.
Und das hat Salesforce erkannt, gemerkt, okay, ne, wir könnten das machen, wir tun es aber nicht, sondern wir machen uns ein bisschen mehr Gedanken, dass es fundiert ist. Und die haben ihre gesamte Strategie wirklich innerhalb der letzten anderthalb Jahre, eigentlich schon länger, aber ich würde sagen innerhalb der letzten anderthalb Jahre auf das Thema Gen-AI grundlegend festgelegt und das System dementsprechend auch aufgebaut. Das bedeutet, Die haben sich ein grundlegendes Sicherheitskonzept überlegt. Die haben überlegt, wie können wir dafür sorgen, dass die Informationen, die jetzt eben in den Datenbanken unserer Kundensysteme sind, dass die nicht einfach rausgehen in irgendwelche, ja, in irgendwelche Large Language Models von OpenAI und Co., dass die dafür das Training benutzt werden und ein Kunde danach halt, sobald das rauskommt, quasi sagt, ich kündige meinen Vertrag, Salesforce vertraue ich nie wieder. Was ja natürlich, ne, laut Salesforce größter Wert ist Trust, ne, Vertrauen, wäre natürlich ein absolutes No-Go.
Super GAU, ja.
Ja, können sie nicht bringen. Deswegen, okay, haben sie mit der Idee ein paar Optionen evaluiert und haben gemerkt, okay, wir könnten jetzt den Ansatz fahren, wir bauen das alles irgendwie bei uns selber ein, haben unsere eigenen Modelle etc. etc. Würde bedeuten, wir wären zu einem KI-Unternehmen und müssten alles irgendwie selber entwickeln und konkurrieren auf einmal auf einer Ebene mit Meta, mit Facebook, mit Meta, mit Google, mit OpenAI und Co. Und sagt, das ist auch nicht so ganz das Wahre. Also dann wäre zwar alles bei uns zentral, aber da sind wir nicht. Wir sind eine Business-Anwendung. Und die haben einen schönen Mittelweg im Endeffekt definiert. Die haben gesagt, okay, wir kooperieren mit den Großen. Also wenn ich Salesforce-Kunde bin, kann ich mein KI-Modell erstmal selber wählen über den Vertrag, den ich mit Salesforce habe. Und da kann ich dann sagen, ich möchte das Aktuellste von OpenAI nutzen, ich möchte Claude nutzen, ich möchte Anthropic nutzen und so weiter. Was sie vertraglich gesichert haben, ist erstmal, dass alle Daten, die an diese Modelle geschickt werden, grundsätzlich nicht gespeichert werden bei diesen Modellen. Das ist erstmal so der erste grundlegende Schritt gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir euch Daten schicken, dann dürft ihr die nicht für Trainings verwenden. Da hat man ja gesagt, ist in Ordnung, hat das abgehakt und ist vertraglich erstmal zugesichert. Das ist quasi so die Grundlage, die sie sich vertraglich gesichert haben. Ja. Jetzt haben sie aber einen zweiten Move gemacht, dass auch eigentlich nichts rausgehen kann. Und zwar haben sie gesagt, auf Seiten von Salesforce haben wir eine eigene Engine, die nennt sich Atlas. Und die ist so ein bisschen so eine, ich sag mal, eine KI-Lite-Variante. Die ist so das, womit der Einstein, der Co-Pilot, als erstes funktioniert und so die ersten grundlegenden Anfragen erstmal routet und sichtet. Und die macht was ganz Cooles. Die nimmt die Anfragen, die ich reinstecke, die Kundendaten, die ich reinstecke, und die anonymisiert die. Die macht noch ein paar andere Sachen damit, aber die sorgt vor allem dafür, dass dann eben Namen, Mailadressen, Telefonnummern, alles, was für die Anfrage überhaupt nicht wichtig ist, die rübergeht, dass das komplett rausgefiltert wird und nur mit Platzhaltern rübergeschickt wird. Und sobald das Ergebnis zurückkommt, dann setzt das wieder ein und ich als Anwender sehe dann alles so, als ja, wäre es halt nie weg gewesen. Aber für die Bearbeitung der Anfrage haben die halt gesagt, gut, was sollen wir personenbezogene Daten für Kunden rausschicken? Das tut ja eh nichts zur Sache. Also es sei denn, ich fange jetzt an, irgendwie personenbezogen auswerten zu wollen, was ja in den meisten Kontexten überhaupt keinen Mehrwert liefert. Deswegen.
Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass ich, wenn ich das dann über die Salesforce-Wege mache, ich da diese Anonymisierungsfunktion dann habe und ich, wenn ich also Kundendaten dann da einsetze und an ein externes Sprachmodell schicke, damit mir das da was Schönes draus baut, dass ich dann keine Sorgen haben muss, dass dieses externe Sprachmodell überhaupt diese Kundendaten sieht, weil es quasi nur diese anonymisierten Platzhalter dann wieder in den Text einbaut. Was ich, wenn eine E-Mail generiert werden soll oder irgendeine Zusammenfassung erzeugt werden soll.
Exakt. Also ja, ich vermeide so gesehen eigentlich überhaupt das Risiko, dass halt wirklich kritische Daten rausgehen, obwohl ich halt eigentlich schon vertraglich zugesichert habe, dass die Daten nicht genutzt werden, dass das quasi diese Zero Retention Policy nennt sich es dann ja, dass die gespeichert werden, dass sie für Trainings genutzt werden, dass das alles schon abgehakt ist, habe ich dann trotzdem nochmal die Sicherung vorneweg. Na gut, die Daten gehen sowieso im ersten Schritt gar nicht raus, sondern die werden anonymisiert und habe so gesehen als Anwender auch ja einen doppelten Boden, wenn man so will.
Jetzt, SAP hat ja mit SAP Joule auch schon so einen Co-Piloten. Man könnte mal sagen, wahrscheinlich, ne, das, was bei SAP SAP Joule ist, ist bei Salesforce Einstein, ne, gibt immer einen schönen fancy Namen. Irgendwie ja. Ab und zu ist auch mal das Wort Co-Pilot irgendwie dabei von Microsoft. Ich habe auch bei SAP, wenn ich jetzt zumindest die Cloud-Varianten nutze, die Möglichkeit, diesen SAP Joule zu aktivieren. Und das ist dann so ein Assistent rechts an der Seite und der weiß irgendwie alles gefühlt irgendwie. Das hatte ich so, wir hatten ja schon vorher ein bisschen gesprochen, auch so verstanden, dabei bleibt es jetzt bei Salesforce nicht. Also die versuchen das jetzt noch weiter zu treiben. Was ist da jetzt noch die Steigerung sozusagen von diesem Assistenten aus Sicht von Salesforce fairerweise?
Ja, man kann sich das ja, Also ich glaube, bei dem Begriff Copilot vielleicht so vorstellen, wie eben ChatGPT für den Standardanwender ist. So ist der Copilot in Microsoft dieser Assistent, der irgendwie meine Mails kennt, der meine Teams-Nachrichten kennt, der für mich da ist, so der so mein Alltagsbuddy ist. Und Copilot von Einstein, genauso wie gesagt Joule, haben beide den ähnlichen Ansatz ja gefahren, dass es erstmal so der Assistent für den Anwender ist. Ne? Bin ich Vertriebler, dann ist es quasi meine Vertriebsassistenz im System. Bin ich Einkäufer, ist meine Einkaufsassistenz im System. Und was Salesforce jetzt vor allem vor 2 Wochen auf der Dreamforce groß publik gemacht hat, ist aus technischer Sicht gar nicht so viel Neues. Sie haben nämlich gesagt, naja, der Copilot, den stellen wir jetzt ein, so gesehen, also offiziell gibt es den Copiloten nicht mehr. Wir haben jetzt Agents. Und als, ich sag mal, technischer Anwender schaue ich mir das Ganze an und denke, naja gut, im Hintergrund ist ja alles immer noch das Gleiche, die Art, wie ich es aufbaue, die Modellbilder und so weiter und so fort, alles dasselbe. Wo ist jetzt da der Unterschied? Naja, der Unterschied ist so der, ich sag mal, der Switch in der Denkweise, dass ich sage, okay, ein Copilot, halt so als persönlichen Assistenten, das funktioniert in diesen Kontexten, wo ich ja quasi mit meinen eigenen persönlichen Daten irgendwo zusammenarbeite. Gehen wir aber beispielsweise mal in das Thema Service, dann gibt's ja die Sicht des internen Kundenservice, der sagt, okay, ein Kunde ruft gerade an und bevor ich jetzt die interne Wissensdatenbank wälze, bevor ich mir jetzt ganz viele Produktspezifikationssheets erstmal runterlade, um zu gucken, was war bei dem Kunden jetzt nochmal das und was könnte das Problem an dieser und jeder Maschine sein, da frage ich doch lieber meinen Assistenten, den Serviceassistenten, und der sagt mir sofort, was ich wissen will, indem ich halt sage, Kunde hat folgende Maschine, folgender Defekt, was könnte der Grund sein? Und der macht die Suche für mich. Da passt das Copilot-Beispiel. Jetzt möchte ich aber vielleicht so einen Serviceassistenten eben nicht nur für den internen Service haben, sondern den möchte ich vielleicht auch auf meiner Webseite bereitstellen oder im Kundenportal, dass der Kunde selber schon reinkommen kann und sagen kann, hä, Thema Hilfe zur Selbsthilfe, ich stelle die Frage doch einfach selbst, was defekt sein könnte, und der Assistent, der schaut dann eben auch auf die Daten. Das ist so lange cool, wie dieser Anwendungsfall halt, ne, mit den Kundendaten passt, also dass der wirklich auch nur Zugriff auf seine Daten hat. Und der Grund, warum jetzt Salesforce gesagt hat, wir brauchen Agent, ist halt, naja, der interne Service-Mitarbeiter, der guckt ja im Normalfall auf das gesammelte Wissen aller Kunden. Der möchte ja wissen, was hat bei Kunde A geklappt, was
auch
bei B klappt.
Der kann überall reingucken. Ja.
Genau, der kann überall reingucken. Der Kunde soll das auf keinen Fall können.
Das wäre nicht so gut, ja.
Und dieser Ansatz mit Agents ist so gesehen genau wie der Name sagt. Naja, ich habe verschiedene Agenten. Also ich habe nicht mehr den einen Copiloten, sondern ich habe den Copiloten für verschiedene Anwendungsszenarien. Die können sich eine ganze Menge an Funktionalität teilen. Die haben aber eine bestimmte Rolle inne. Und diese Rolle definiert, was sie sehen dürfen und was sie können dürfen. Und so gesehen habe ich dann mal den internen Assistenten, den internen Service Buddy beispielsweise, der weiß, ich habe auf alles Zugriff, der ist auch so eingestellt, dass er das darf, der weiß, dass er einem internen Mitarbeiter antwortet und kann dementsprechend vielleicht auch eher sensitive Informationen hochbringen, wie was vielleicht auch mal in Kundendokumentation gelandet ist, was eher interner Zwecke ist. Und auf der anderen Seite gibt's dann den Assistenten für den Kunden XY auf der Webseite, den persönlichen Assistenten, der weiß, dass er nur auf die Daten von diesem einen Kunden zugreift, der weiß auch, dass er nicht irgendwas über intern herausgibt, der ist so eingestellt, dass er das auch gar nicht kann, dass er diese Daten nicht kennt, der kennt nur sein Gegenüber. Und dann, ne, gehen wir aus dem Service-Beispiel raus, gibt's natürlich einen Assistenten fürs Marketing, der ist dafür da, dass er eben bestenfalls nicht nur Fakten raussucht, so, das haben wir in der Vergangenheit immer an Marketingkampagnen gemacht, die jetzt wieder, vielleicht die wir wieder aufwärmen können, sondern der soll ja beispielsweise eher kreativer sein, der hat dann diese Rolle als Sparringspartner zu funktionieren, der sich Dinge auch mal ausdenken soll. Ja, das soll der im besten Fall im Vertrieb wiederum nicht machen, der soll dann im Vertrieb eher sagen, hey, was sind denn die Angebotsparameter, die wir für diesen Kunden festlegen dürfen, in welchen Preisranges.
Ja, da müssen die Ergebnisse präzise sein, ne? Möglichst wenig Halluzinationen, ist sehr hart an den Fakten dranbleiben, ja.
Genau, und wir kommen dann immer mehr so in diesen Punkt, hätte ich das jetzt alles in einem Copiloten zusammengefasst, wie viel darf der kreativ sein, wie viel Zugriff darf der haben, ne? Und dann kommen wir irgendwo an diese Grenzen, wir haben dann irgendwann unser Szenario, wenn wir uns auf eins geeinigt haben, dann ist das fix, dann können wir nicht weitere Szenarien reinbringen oder müssten uns verschiedene Instanzen zulegen mit anderen Datenmodellen und anderen Datenbasen, um dann diese ganzen Dinge bereitzustellen. Und so, eigentlich cleverer Schritt von Salesforce, wir machen die Agents, die können sich eine ganze Menge teilen, Aber die müssen sich eben nicht alles teilen. Die können für einen Anwendungszweck trainiert werden oder eingestellt werden. Die arbeiten mit denselben Daten und können mit genauso viel, wie sie es halt für eine bestimmte Rolle müssen.
Und würden dann entsprechend ihres Jobs dann mit Daten nochmal angereichert werden oder eben auch mit Schnittstellen. Ne? Dieses Beispiel hier mit diesem Tiershop, wie ich das richtig verstanden habe, ich kann ja dann auch aussuchen, welchem Agent das zugeordnet wird. Also ein Agent kann auf die auf das interne Lager zugreifen und der andere eben nicht, je nachdem, ob es dann notwendig ist oder nicht.
Ganz genau, da kommen wir dann wieder in Details, ne, dass dann gerade auch bei Schnittstellen, Thema Lizenzkosten. Ne? Möchte ich einen Bot haben, der eben für den Lager, der als Lagerassistent funktioniert, gebe ich den vielleicht nicht für alle Mitarbeiter frei, die nicht zwingend darauf Zugriff brauchen. Weil ansonsten das Risiko besteht, ich stelle eine Frage als normaler User und der spuckt mir was aus dem Lager aus, ruft dabei diese Schnittstelle aber auf und ich habe vielleicht eine Schnittstelle, die eben mich per Nutzung kostet oder eben pro Betrieb des Servers im Hintergrund. Dann kann ich das Ganze natürlich darüber einschränken.
Ja. Was sind denn, also ich meine, das sind ja schon spannende Use Cases, die du jetzt hier angedeutet hast. Ist denn davon schon in der Praxis jetzt was angekommen? Also wie ist so die Reaktion der Kunden auch auf diese Idee der einzelnen Agents? Sagen die, okay, das brauche ich jetzt sofort irgendwie? Oder ist das in Wirklichkeit, du hast ja gesagt, naja, technisch gesehen ist das eigentlich schon mehr oder weniger da gewesen. Es ist jetzt nochmal anders aufgeteilt worden, dass es tatsächlich also getrennt werden kann. Wie nah an der Praxis und der Realität ist das jetzt schon?
Ja, es ist da sind wir wieder bei dem Thema, ne, verschiedene Sichtweisen. Aus Anwendersicht könnte ich jetzt sagen, naja, die Technologie ist da, ich kann es sofort nutzen und viele Kunden haben es auch irgendwo im System, wo sie es eben verwenden könnten. Aber gerade Salesforce ist ein schönes Beispiel. Die haben halt gemerkt, nur weil die Technologie da ist, heißt es noch lange nicht, dass es sofort im Business-Kontext von unseren Usern auch verwendet wird. Also es gab da eine große, als sie es ausgerollt haben, eigentlich schon letztes Jahr mit dem Co-Piloten, gab es eigentlich faktisch erstmal keinen Kunden, der gesagt hat, okay, wir machen da jetzt ein großes Projekt mit. Also es gab die ersten Tests, natürlich, es wollten einige mal ausprobieren, was geht nicht. Aber es gab jetzt noch so keinen Kunden, der wirklich in großem Stil gesagt hat, hey, das ist jetzt die Zukunft für uns, wir setzen jetzt alles darauf und wir investieren da massiv, dass dieses Ding jetzt unser neues Teil wird. Ne? Kann natürlich auch ein bisschen verschoben sein, dadurch, dass einfach so schnell eine disruptive Technologie reinkommt. Aber Salesforce hat auch das meiner Meinung nach ganz gut verstanden, dass jetzt, wenn sie eben sagen, das Ding heißt jetzt Agents, dass auch nicht sofort alle Kunden sagen werden, hey, wow, wir sind jetzt dabei, wir führen es jetzt sofort selbstständig ein, sondern dass sie eher verhalten drauf gucken. Erstmal skeptisch, ne, okay, was machen denn andere Kunden damit? Und da ist die Dreamforce auch als dieses große Event natürlich für viele Kunden so der Anker. Die gucken, was machen denn andere? Und es war spannend zu beobachten, dass dieses Jahr so eins der ersten Jahre meiner Meinung nach war, wo es, was machen denn andere, dass es da sehr, sehr wenig von gab, weil okay, diese Technologie noch so neu ist. Es gibt faktisch einfach noch nicht diesen Großkunden, der jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, wie es die Agents gibt, halt schon behaupten könnte, ja, die nutzen wir erfolgreich und haben jetzt schon monatelang Erfahrung gesammelt. Wäre auch unglaubwürdig. Und was Salesforce gemacht hat, ist die Dreamforce dazu zu nutzen, sich über 1000 Kunden nach San Francisco, wo die stattfindet, halt wirklich einzuladen und zu sagen, passt auf, wir wissen, die Technologie ist neu, die ist auch neu, ne, die ist für euch neu und die ist auch überfordernd erstmal mit den ganzen Möglichkeiten. Wir nehmen euch jetzt hier vor Ort an die Hand und bauen mit euch den ersten Agent. Haben also faktisch mit 1000 Kunden, mit Salesforce-Experten dort zusammengestanden und dann diesen Agent mal wirklich für den ersten Use Case aufgesetzt, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Um damit eben auch zu merken, okay, es ist eben nicht diese Technologie, die ist jetzt da und dann schauen wir mal und warten mal ab, was so der Rest macht, bis wir dann irgendwann von selber auch merken, das könnte für uns da und da funktionieren oder da hat sich's etabliert, sondern jetzt geht's wirklich darum, Pioniere zu sein und die Idee eben ja selbst mal zu entwickeln und sofort auch testen zu können mit jemandem, der es kann. Ich habe es eingangs ja angesprochen, ein Prototyp ist einfach schnell erstellt und das gibt jetzt eben diese Möglichkeit zu sagen, okay, sobald mich einer an die Hand nimmt, der weiß, wie es geht, dann bin ich auch nach einem Tag so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe verstanden, was es für mich tun kann, was mein Mehrwert ist. Und ja, wir sind natürlich jetzt nicht weit weg von der Dreamforce, es ist 2 Wochen her. Es bleibt natürlich noch ein bisschen abzuwarten, wie es sich jetzt wirklich in der Realität entwickelt. Aber mein Eindruck ist, das macht schon was. Also das macht was bei den Kunden aus, eben genau diesen Ansatz zu fahren mit, ihr habt jetzt was, das geht sehr schnell und wir haben ja Leute, die wissen, wie es funktioniert. Wir machen das jetzt zusammen, nehmen euch an die Hand, zeigen euch, wie es geht und dann seid ihr jetzt im Jahr dran, quasi eure Use Cases weiterzuentwickeln.
Jetzt ist ja Salesforce, ich sag mal, ein Tool unter vielen, die also gerade in den Abteilungen oder in den Bereichen, wo du unterwegs bist, Vertrieb, Service, Marketing, sicherlich auch nicht das einzige, aber natürlich eins der führenden Lösungen, genauso wie man jetzt in der Buchhaltung sagen würde, ERP ist dann die führende Lösung. Wenn man jetzt nicht sofort das mit den Agent macht, ist das ja trotzdem, sehe ich die Tendenz schon, ich bin ja, behaupte auch einfach von mir, ich bin KI-Enthusiast, sage ich mal. Darum sehe ich dann vielleicht manchmal zugegebenermaßen die Welt etwas rosaroter, als sie dann ein bisschen ist. Trotzdem sehe ich da, ich sag mal, schon, es wird da schon aufmerksam drauf geguckt, aber auch ein bisschen, was du sagst, es wird nach rechts und links geguckt, was machen die anderen denn eigentlich? Wenn du jetzt, sagen wir mal, also KI-Agents ist jetzt nicht sofort angesagt. Trotzdem, wie gehst du denn im Moment bei Unternehmen vor oder ich sag mal, die so ein, ja, die neugierig sind, Interesse und wo du aber auch merkst, dass da einfach auch viele Bedenken sind, viele Fragen, ja, vielleicht auch Bedenken, weil Fragen noch nicht geklärt sind, ja, also eine Unsicherheit irgendwie. Wie gehst du das im Moment an? Oder muss man das überhaupt angehen? Weiß ich nicht, ne? Aber ich würde natürlich sagen, ja, ne? Ja. Aber es, aber ja, was ist deine Einschätzung?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Ich glaube, dass viele Kunden schon soweit, also schon an Punkt sind, dass viele so in einzelnen Abteilungen, in einzelnen Bereichen schon selbst Dinge ausprobiert haben. Ne? Du hast es gerade angesprochen, ne? Beispielsweise SAP mit Joule, dass dann vielleicht eine Probelizenz irgendwo da ist, dass man das schon mal ausprobieren konnte und dass dann vielleicht schon ein paar Leute sagen, hey, das Thema ist gut, da sollten wir investieren, die sehen da so den Mehrwert drin. Jetzt gibt es aber eben auch ganz viele Fälle, wo das irgendwie mit reingekommen ist, wo irgendeine Lösung da ist. Beispiel Microsoft Copilot, der ploppt an der Seite auf und ich klicke den weg. Für die meisten ist es einfach Belastung im Alltag. Und die sehen das nicht als einen Mehrwert, der jetzt da ist, weil wann werde ich damit konfrontiert? Dann, wenn ich meine tägliche Arbeit abarbeite, vielleicht habe ich einen stressigen Tag auch noch. Ich habe nicht die Zeit, mich jetzt darauf einzulassen. Da ist was Neues, was meinen Tag revolutionieren könnte. Also ganz, ganz extrem gesprochen. Und was wir bei Kunden deswegen feststellen ist, dass wir nach relativ unstrukturierten Gesprächen erstmal mit den Leuten, die das Ganze schon probiert haben, die sehen, ey, da ist ein Mehrwert da, aber wir kriegen das noch nicht so richtig vermittelt. Was machen wir denn da? Dass wir da wirklich unterschiedliche Ansätze gerade mit Kunden fahren. Die einen, die sind mehr so in die Richtung, dass sie sagen, okay, wir brauchen irgendwas, um erstmal alle zusammenzubringen, um rauszufinden, ja, was, also dass alle erstmal auf einem Level sind und zu verstehen, okay, das, was da jetzt kommt, was da technologisch schon da ist, das hat wirklich einen Mehrwert für uns. Ne? Wir nennen das dann Aufbruchsevent, machen wir mit einigen Kunden zusammen, dass wir wirklich erstmal bestimmte ja, Zielgruppen, Abteilungen zusammenbringen und mit denen erstmal zusammen halt die Technologien vorstellen, die sie vielleicht schon im Haus haben oder sich überlegen, eben ins Haus zu holen, mit denen zusammen dann zu schauen, okay, ne, was bringt euch das? Wie funktioniert das? Wir nehmen dann genau diese Bedenken auch als erstes mal. Was passiert mit den Daten? Wo wird das verarbeitet? Wie passiert das dann in eurem Alltag? Wie würde sich das einpflegen? Und dann, was kann das für euch tun? Und dann ist erstmal so ein Grundverständnis da. Meistens einhergehend mit einer Grundakzeptanz dann auch zu sagen, okay, das ist ja gar nicht so ein Quatsch, wie ich es vielleicht irgendwo mitbekommen habe oder wie es mir halt vorkam, als es dann einfach aufgeploppt ist. Es ist so die eine Variante, wo ich dann sage, okay, da bringen wir erstmal alle an einen Tisch.
Weil man sich ja auch Zeit dann dafür nimmt, ne? Also ihr, genau. Ihr zeigt dann so ein paar, so habe ich das verstanden, Showcases und geht das in Ruhe durch. Also auch, dass man auch mal Fragen stellen kann dazu und so weiter und das ja, fairerweise auch mal challengen kann, ne? Also ist das wirklich irgendwie was und also was gibt es überhaupt erstmal und ist das Kunst oder kann das weg, ne? So.
Ganz genau. Ja. Der Effekt ist halt immer der, kann sich's immer so vorstellen, wie sitze ich halt im normalen Alltag mit einem Kollegen parallel im Büro und er zeigt mir dann mal so zwischendrin in einer ruhigen Minute so, hey, ne, ich habe folgenden Trick hier rausgefunden, so du kannst deine Excel-Auswertung für den Quartalsbericht einfach hier reinkippen, kannst sagen, mach das und er kippt das raus so und dann sage ich, wow, ne? weil es genau in dem Moment gerade kommt, wo es mir hilft. So, und diese Momente braucht's erstmal.
Ja.
Und durch so ein gemeinsames Event, ne, ich hole die Leute erstmal aus ihrem Alltag raus, gebe ein bisschen Ruhe, dass sie auch zusammenarbeiten können, dass sie sich zusammen Gedanken machen können, dass sie ihre eigene, ich sag mal, ihren eigenen Alltag auch ein bisschen mit Distanz bewerten können. So, was mache ich eigentlich morgen wieder und was würde mir dabei helfen, um das Ganze effektiver zu machen, wo mir jetzt KI bei helfen kann. Das ist dann so der Sinn des Aufbruchsevents. Und für die, die es ein bisschen IT-lastiger mögen, ein bisschen spielerischer mögen, da gibt's auch, einige Informatiker werden das kennen, den ganz klassischen Hackathon. Also, dass man den Leuten eben nicht alles vorkaut und sagt, okay, das ist jetzt so die Technologie, so funktioniert die, sondern am Anfang einmal nur kurz sagt, okay, diese Modelle gibt's, die habt ihr jetzt zur Verfügung oder diese Sachen habt ihr zur Verfügung, ihr habt jetzt zwei Mentoren von uns, folgende Aufgabe, ihr müsst jetzt für euch drei Use Cases ausdenken, die eben für euer Team ja so typische Alltagsszenarien sind und überlegt euch, wie ihr die mit KI lösen könnt und danach baut das, ne, und zeigt uns das. Und das geht auch überraschenderweise halt auch innerhalb von einem Tag, dass da am Ende wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse stehen und das halt sofort auch in den nächsten Tagen halt von den Leuten in ihren Alltag übernommen wird, dass sie sagen, das mache ich jetzt so. Also so diese beiden Varianten sind da so die glaube ich, gerade die beliebtesten, wo wir sehr viel mit Kunden agieren und da ja, auch einfach so dieses Thema KI ein bisschen entmystifizieren, dass es eben nicht dieses, ne, das Teil soll alles können, aber was kann es denn für mich? Eben hinzu, ja, ich probiere es wirklich selber aus, ich mache damit meine Dinge, ich habe verstanden, wie es funktioniert und ich habe sogar was geschaffen. Wahnsinn, wow, cool. So, und dann ist der Wow-Effekt wieder da.
Das wird wahrscheinlich dann auch Rückenwind auslösen für das Thema und dass also generell dann vielleicht ein bisschen bereitwilliger geguckt wird, okay, wo könnte es dann noch gehen? Und das wäre auch eine Frage, sage ich mal. Also nach solchen Events, was passiert dann so? Was ist die Beobachtung?
Es ist so, wie du's sagst, ne, erstmal grundsätzlich die Akzeptanz ist plötzlich da. So, ne, es ist total schwer, in jedem IT-Projekt natürlich etwas erstmal genehmigt zu bekommen, dass man es einführen kann, wenn man noch keinen wirklichen Beweis dafür hat, was es denn bringt. So, was ist denn der Mehrwert dahinter? Ne? Und deswegen machen wir so komplizierte oder haben wir oft so komplizierte Projekte, die halt erstmal mit einer großen Analysephase beginnen und dann erstmal sich ganz viele Gedanken macht. Und so ein Event kann halt eben diese Analysephase vielleicht nicht komplett ablösen, aber sie kann sie drastisch beschleunigen, dass ich halt wirklich sagen kann, okay, wir haben ja schon erste Dinge erkannt. Und wenn ich dann eben sagen kann, beispielsweise, ne, die Liste, die ich für einen Quartalsbericht vorher in 3 Stunden aufbereitet habe, ich habe gerade einen Weg gefunden, selbstständig mit meinem Team zusammen, dass wir das jetzt halt in 3 Minuten machen können und wir können uns wieder auf andere Dinge stürzen, dann sagt eben auch der Vorgesetzte von denen, okay, dafür sollte ich vielleicht ein bisschen Budget freigeben. Und sollte man ein bisschen mehr angucken, was könnten wir denn noch damit machen? Und plötzlich geht eben dann dieses, ja, fängt das so Feuer im Unternehmen. Ne? Dann haben wir vielleicht mit einer Abteilung angefangen, die zeigen, hey, es geht doch, die sind der Prototyp. Alle sagen, krass, warum sind die so effektiv? Und dann wird es halt von anderen Bereichen mit aufgenommen und plötzlich.
Das wollen wir auch. Und genau. Es wird dann aktiv nach Ideen gesucht.
Genau, und plötzlich kommt halt wirklich nach und nach so diese Bereitschaft, okay, wir sollten uns auch bis hin auf strategischer Ebene überlegen, dass KI eben nicht nur so ein weiteres Werkzeug irgendwo in unserem Sandkasten ist, den wir haben, oder unserem Baukasten ist, den wir haben, sondern dass das wirklich vieles drastisch verändern und vereinfachen kann und beschleunigen kann und wir da wirklich langfristig ein Ziel für brauchen. Aber oft kommt eben das nicht aus der Idee heraus, hey, Strategie, wir sind jetzt ein KI-Unternehmen und jetzt überlegt euch bitte alle mal von oben nach unten, was ihr damit machen könnt. Das kommt oft durch diese, ja, es braucht Anwendungsfälle, es braucht diese Beispiele eben von den Anwendern, die sagen, jo, das ist es, das hat mich jetzt vorangebracht, für meinen Bereich hat es folgenden Effekt, um dann eben sagen zu können, gut, wenn das für dich schon so funktioniert, wie skaliert das dann erst im gesamten Unternehmenskontext?
Was ist so deine Erfahrung, wie spielt da, ich sag mal, also es wird ja öfters, wenn es jetzt um KI geht, also da auch eine krasse Welt gezeigt, da wird dann gesagt, ja Mensch, hier der Wettbewerb, wenn der Wettbewerb wird das jetzt nutzen und wenn man selber nicht einsteigt, dann fährt der Wettbewerb davon. Ist das eine aus deiner Sicht effektive Strategie? Also kann man damit Leute hinterm Berg herlocken oder ist das überhaupt aus deiner Sicht so, also erwähnen das Kunden, dass das eine Sorge ist, dass jetzt der Wettbewerb da irgendwie KI dann aktiviert und deshalb dann sich kostengünstiger wird oder konkurrenzfähiger?
Vielleicht in Teilen. Also ich glaube, dass das ist so eine, das ist ja die Argumentation eher so über die Angst, irgendwie es zu verpassen. Ohne dabei aber wirklich schon dieses Bild zu haben, was bringt es mir denn eigentlich in Zukunft? Also ist das eigentlich eher so ein fast in einigen Kontexten ein bisschen kontraproduktiv, weil das kann ich beispielsweise auch standardmäßig irgendwo in den Nachrichten lesen, wenn ich danach suche, dann finde ich immer irgendwo einen Artikel, der sagt, die KI-Blase platzt bald oder dystopische Vorstellung von, die ersetzen jetzt alles und unser
Job. Es gibt gar keine Mitarbeiter mehr. Ich brauche nur noch Agenten dann, ne? Also virtuelle Mitarbeiter irgendwie,
ja. Ja, genau, weil dann auch, ne, da kommen auch natürlich gerne so diese Use Cases oder Case Studies irgendwo aus den USA, die präsentiert werden mit, dieses Unternehmen konnte jetzt halt Mitarbeiter weiter einsparen dadurch. Das ist überhaupt nicht der Zweck von dem Ganzen. Ich möchte ja nicht Menschen ersetzen durch KI, sondern ich möchte im Endeffekt Menschen befähigen, mit einer KI zu arbeiten, um dann eben diese Menschen wieder freizuschaufeln für die Aktivitäten, für die sie sonst zu wenig Zeit haben. Und deswegen finde ich persönlich so diesen Ansatz, ne, auf strategischer Ebene zu sagen, wir müssen jetzt nach, oder der Wettbewerb, der wird uns sonst zuvorkommen, über diese Angst zu argumentieren, wird nicht dafür sorgen, dass durchs Unternehmen hinweg alle sagen, cool, dann ist jetzt KI der nächste Weg, sondern dann ist eigentlich die Angst nur noch größer. Oh Gott, was heißt das für mich? So, was heißt das für meinen Job?
Wahrscheinlich auch die Ablehnung für alle Optionen, die KI dann vielleicht bieten kann da an der Stelle, ne?
Ja, so würde ich es empfinden auf jeden Fall. Also wäre ich in der Situation, dass ich dort, also wenn wir beide jetzt hier sitzen würden und unser Geschäftsführer kommt und sagt, passt auf, wir müssen jetzt alles umstellen, dann würden wir vielleicht auch kurz überlegen, okay, was heißt denn das jetzt beispielsweise für die Situation Podcast? Macht denn jetzt eine KI für uns? Ja. Müssen wir nur noch die Texte einmal vorschreiben und das Einsprechen macht dann eben die KI. Und habe ich da Lust drauf? So, wenn solche Gedanken hochkommen, wie viel Akzeptanz erreiche ich dann noch?
Ja. Ich merke gerade, wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass wir vielleicht auch den Human Verification Test hier jetzt noch einmal durchlaufen. Ja, also die Antwort auf alle Fragen ist 42. Ja, vielleicht kommen wir damit dann durch. Okay. Ja, Max, das war super interessant. Ich habe einiges gelernt, was jetzt gerade in Marketing, Vertrieb und Service so abgeht in der Salesforce-Welt. Ich hoffe, für euch war auch ein bisschen was Interessantes dabei, auch die Übertragung auf SAP. Ich denke, dass vieles von dem wird bei der SAP ankommen. Bei SAP Joule sieht man es schon. Auch SAP Joule hat ja die Möglichkeit, eigene Modelle, strafbewertete Modelle von OpenAI und ähnliches einzusetzen. Man kann auf der SAP ETP auch Eigenentwicklungen machen, diesen Agenten mit den Schnittstellen anzufüttern über diesen Weg. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen für, aber ich bin guter Hoffnung, dass SAP auch das lösen wird. Also wir können uns da auf einige Optionen freuen. Wenn das Thema Aufbruchsevent und Hackathon interessant ist für euch, da packen wir auch noch mal einen Link in den Artikel hier zu dem Podcast, den wir machen, also die Shownotes, da ist ein Artikel-Link da, den findet ihr da. Ansonsten schreibt uns gerne, wie fandet ihr die Folge? Schreibt an harmes@rz10.de. Ich freue mich immer über Input und Feedback. Und ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Max, dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.